Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es gibt so viele deutschsprachige Interpretinnen und Interpreten und Bands, die richtig gute Musik machen. Seed, Die Sterne, Clüso, Joy Dinalani, Max Herre, Fettes Brot, Afrop, Tokotronic, Tomte und Bosse. Bosse machen nicht nur recht erfolgreich Musik, ihr Frontmann Aki soll auch ein totaler Charismatiker sein. Lustig, geistreich, sympathisch. Aha, und der hätte Lust, sich mit mir über das Essen seines Lebens zu unterhalten? Ja, na gut, dann laden wir ihn doch ein. Und jetzt sitzt er mir gegenüber und vom ersten Moment an weiß ich, das wird richtig Spaß machen. Zuerst möchte ich allerdings wissen, wie er zu seinem Namen kommt. Herzlich willkommen. Aki Bosse, ist Aki Bosse richtig oder wie ist es besser, ohne zu anbiedern zu wirken bei der Begrüßung?
Aki Bosse ist okay. Aki Bosse. Eigentlich Axel Bosse.
Ja.
Wurde ich nie genannt.
Axel.
Ja. Außer auf dem Amt.
Und aber von deinen Eltern noch wahrscheinlich.
Überhaupt gar nicht. Ich hab die auch dann öfter schon gefragt, weil ich Axel finde ich jetzt auch, also es gibt die Axel Höhle so, es gibt Axel Schweiß, der Name ist prädestiniert dafür, in frühen Tagen auf jeden Fall gemobbt zu werden.
Oh, stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht.
Voll. Und ich habe dann immer gefragt, ja, aber als ich rauskam, habt ihr gesagt, einmal Axel und danach Aki und jetzt ist
rauskam,
das so.
Als ich aus Mutter kam?
Ja, so. Und dann habt ihr mich so genannt und jetzt nennt ihr mich Aki, also warum denn nicht gleich so? Und alle nennen mich irgendwie Aki.
Und was haben sie denn gesagt? Ja, sorry, Sohn, wir haben uns vertan?
Nee, irgendwie haben die dann so angefangen mit Guns N' Roses und so. Das war dann später, hey, Axel ist doch irgendwie gut. Genau, du trägst doch auch so gern Radlerhose.
Naja, gut, komm. Du hast es ja zu was gebracht und letztendlich ist ja der Nachname schon sehr selbstbewusst. Bosse.
Ja, auch da kann ich ja nichts für, aber das ist, ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht. So laut meinen Nachforschungen ist es ein Name, ich bin ja aus der Region Braunschweig, der wirklich, das bedeutet da sowas wie Zierknopf. Und man geht davon aus, dass ein ganz weit, das weite Vorfahren von mir damals wirklich für den, nicht König den, der Löwen, sondern den Braunschweiger Löwen, der auch München erfunden hat, die Knöpfe gemacht haben.
Wusstest du, dass es Leute gibt, die sich vor Knöpfen ekeln?
Ja, es gibt alles.
Hera Lind, die Schriftstellerin, ich habe mal vor sehr vielen Jahren mit der ein Interview gemacht und ich habe sie gefragt, wovor sie sich ekelt und sie hat gesagt Knöpfe. Aber heute geht es ja Gott sei Dank um das Gegenteil von Ekel, heute geht es um Freude, um Genuss, um Essen und ich bin sehr gespannt, weil ich kaum etwas über dich und dein Leben weiß. Ich habe dann so gedacht, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen, ich recherchiere jetzt auch nicht groß, mal gucken, was so passiert, wenn du die imaginäre Kühlschranktür für uns öffnest. Mal gucken, was dahinter steckt. Was ist in deinem Kühlschrank? Was ist in eurem Kühlschrank? Man muss dazu sagen, ihr seid eine Familie. Deine Tochter ist jetzt 15. Deine Frau und du, ihr seid zu dritt, glaube ich.
Wir sind zu dritt?
Ja.
Wir haben zwei Kühlschränke. Wir haben so eine einigermaßen kleine Küche und oben ist ein Kühlschrank, der super klein ist. Also das, und da sind nur so die wichtigen Sachen drin, die man ab und an mal braucht.
Was ist oben?
Also oben ist unsere Küche und der Essbereich und dann haben wir eben noch so einen Keller und da unten haben wir so einen riesengroßen Kühlschrank und auch ein riesengroßes Eisfach. Und da in der oberen Etage sind eigentlich nur so ein bisschen Marmelade, ein bisschen Käse und so Milch und so Zeugs, was man so braucht. Und unten, wenn man aufmacht, dann wird's gut.
Was ist denn da drin?
Na unten, also im Moment... Ich habe heute Morgen auch noch geguckt, liegt da auf jeden Fall eine riesengroße türkische Wassermelone.
Was daran vielleicht liegt, dass deine Frau aus der Türkei kommt?
Ja, und genau, aber die ist eben auch gerade in der Türkei. Und deswegen, also ich habe die gekauft, einfach weil ich super gerne türkisch einkaufen gehe. Und Karpuz, sagt man in der Türkei. Schimpfwort Karpuzkaffee heißt Melonenkopf. unten in dem Kühlschrank ist vor allem erstmal eine riesengroße Melone, so eine längliche.
Also Melonen... Wunderbar, Melonen toll, also eine schöne, saftige, süße Melone. Also als ich Kind war, waren die voller Kerne.
Ja.
Und inzwischen gibt es ja diese Züchtungen mit wenig Kern. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, das ist toll. Aber man muss sagen, Melonen sind die Egoisten unter den, sind das eigentlich, ich glaube Melone, ist das nicht auch so eine Kürbisart sogar? Ich weiß gar nicht, ob Melone Obst ist, das müsste ich eigentlich mit diesem Podcast hier wissen. Sie nehmen so irre viel Platz weg im Kühlschrank. Man braucht schon zwei.
Ja, und auch auf dem Feld, ich finde die Melone faszinierend, aber ich finde im Allgemeinen so Sachen faszinierend. Ich finde Mangos so wahnsinnig faszinierend, dass es sowas überhaupt gibt.
Du findest es faszinierend, dass es Mangos gibt.
Wirklich?
Erklär mal, versuch mal.
Naja, weil das ist ja eine Naturerfindung und ich finde das eben so Wahnsinn manchmal, aber auch nur manchmal. Ich finde auch die Banane Wahnsinn. Also was sind das für Gebilde? Und ich finde Mango aber auch so krass, weil die schält man dann so und dann isst man das und dann fragt man sich wirklich, sag mal, wie lecker geht's denn eigentlich noch?
Aha.
Und was für eine gute Erfindung. Und bei der Melone finde ich es so ähnlich. Die Melone ist ja einfach voller Wasser, das ist ja schon mal eine gute Sache.
Wie wir, wie die Welt.
Ja, genau. In der Türkei zum Beispiel isst man die sehr, sehr gerne mit Ziegenkäse.
Finde ich auch super lecker, auch mit Schafskäse im Übrigen. Also genau. Finde ich super lecker, die Kombination, so einen kalten Salat zu machen.
Köstlich, genau.
Sehr, sehr gut.
Ja, die liegt da drin, dann habe ich bestimmt noch irgendwo eine Wurst versteckt.
Was machst du, damit die Oberfläche nicht schrumpelt? Weil manchmal vergisst man ja auch ein, zwei Tage, dass es die gibt. Legst du die kopfüber auf einen Teller oder legst du da einen Teller drauf auf die Schnittfläche oder lässt du es einfach trocknen?
Du meinst die Melonenoberfläche?
Ja.
Na, ich schneide die dann doch einigermaßen schnell. Sobald die dann aufgeschnitten wird, schneide ich sie klein und tupper sie weg.
So bist du auch ein Schokoladenvorbrecher?
Ich bin nicht so Schokolade. Ich kenne mich mit Schokolade nicht aus.
Aber du schneidest vor, das ist sehr interessant. Okay, gut. Ja, ich mache mir eine innere Notiz.
Also genau, ich schneide vor und dann in mundgerechte Stücke.
Du tupperst
vor. Da haben alle was von.
Wo hast du denn diesen Ausdruck? Na gut, du bist Künstler, du schreibst Texte, du weißt natürlich, wo Worte herkommen und wenn es sie nicht gibt, erfindest du sie.
Ich habe, glaube ich, gerade zum ersten Mal gesagt, ich tupper vor. Das ist eine schöne Überschrift, kann die Sendung wieder so halten. Also ich.
Tuppert Bosse vor? Bosse, Doppelpunkt, wieder vorgetuppert.
Bosse, also ich tupper vor.
Und schon hat er einen neuen Werbevertrag gehabt. Man fragt sich ja, drei so dicke Autos und zwei so dicke Kühlschränke, wie macht er das eigentlich?
Wie macht er das?
Er lässt in so Podcasts immer die richtigen Bemerkungen fallen. Er tuppert vor.
Ich tupper vor.
Gut. Gehen wir doch mal noch, bleiben wir noch einen ganz kurzen Moment in diesem Kühlschrank oder vor diesem Kühlschrank stehen. Sag mal, wann hast du das letzte Mal einen Kühlschrank abgetaut eigentlich? Jemals? Guck mich an.
Ja, schon ein paar Mal.
Wirklich?
Ja, klar.
Wie oft?
Na, immer dann, wenn man umzieht, muss man irgendwie.
Wie oft ziehst du denn um?
Na, nicht so oft. Also früher habe ich das öfter gemacht, so umziehen, mittlerweile gar nicht mehr so oft. Das mit dem Umziehen hat ja auch oft was mit Glück zu tun.
Ob man eine Wohnung findet.
Ja, oder auch die Person, mit der man da wohnen möchte.
Okay.
Und früher bin ich natürlich richtig oft umgezogen, dann wurde auch oft abgetaut. Aber in der Zeit habe ich auch noch nicht so viel abgetuppert. Und vielleicht ist es jetzt das eine, je mehr ich getuppert habe, desto weniger Kühlschränke musste ich abtauen.
Nee, aber das Getupperte muss ja auch kühl stellen. Und stehen. Ja. Oder frierst du das dann immer ein? Nein.
Also, darf man Melone einfrieren?
Das weiß ich nicht. Ich denke schon, ja.
Ja?
Ja, bestimmt.
Dann würde ich das mal ausprobieren. Nee, ich habe das noch nicht so oft gemacht.
Mhm. Hattest du mal so einen Vakuumisierer?
Vakuumierer?
Ja.
Vakuumisierer?
Ja.
Ja, nee, hatte ich noch nicht.
Noch nicht.
Nee, ich weiß nicht. Ist mir zu fancy. Also ist vielleicht auch gar nicht so fancy, gibt's schon lange, ne?
Ja.
Hat man früher gern gemacht. Nee, ich bin eher so Tupper. Ich hab, wenn du jetzt so darauf hinaus willst, auf so fancy Küchensachen, da bin ich hinten dran. Toaster.
Naja, Toaster, du, nicht in jedem Haushalt steht ein Toaster. Das weiß ich schon daher, weil ich nie in Hotels gegangen bin, auch früher nicht. Und wenn man so in so Ferienwohnungen steht und denkt, okay, und jetzt toaste ich mein Brot. Da muss man sich schon ein Lagerfeuer machen und einen Stock draußen finden und das Brot über dem Feuer festhalten irgendwie und rösten. Es ist nicht in jedem Haushalt ein Toaster zu finden.
Aber es ist so, die Röststoffe, ich finde zum Beispiel Frühstücken echt so total langweilig und Röststoffe kicken mich aber an. Also alles, was sowas mit Fett zu tun hat oder Kross oder Röstaromen.
Schön, dass du das nicht so lang, es gibt so Leute, die das mit Absicht so lang röst. Ja, danke, dass du das nicht machst. Das finde ich gut.
Ja, genau. Ja. Oh, das finde ich auch ganz schlimm.
Gut, oder die Leute, die auch so Pizza sagen und sich dabei wirklich gut fühlen. Pizza. Okay. Was für Pizza isst du? So, und du denkst, oh, come on, du hast nie in Italien gelebt, was redest du?
Aber also ich habe letztens auch so einen Moment gehabt, da war ich im italienischen Restaurant, was aber definitiv von Jugoslawen betrieben wurde. Und da fällt mir immer auf, wie man dann doch beim Gehen immer so Ciao sagt, was ich dann schon, wo ich mir so dumm vorkomme. Und genau, ja, deswegen, dann sagt man auch mal Pizza.
Pizza.
Ja.
Trösten.
Manchmal freue ich mich auf Italienisch. Seitdem ich mal 2 Wochen Urlaub war.
Okay.
Es ist sehr unangenehm. Mhm. Ja, ich hasse mich dafür, wenn ich dann Ciao sage
beim Gehen. Komm, das ist okay.
Ja.
Das ist in Ordnung. Damit spiegelst du irgendwas.
Welche Pizza ist deine Lieblings?
Danke, dass ich hier auch mal gefragt werde.
Sag mal.
Ja, finde ich wirklich gut.
Isst du eigentlich Fleisch?
Nein, nicht mehr. Ich habe nie viel Fleisch gegessen, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich in Sissi gegangen bin, das ist ein kleines österreichisches Restaurant, habe ich gerne so ein Wiener Schnitzel gegessen, ein Kalbswiener Schnitzel zum Beispiel.
Gibt es nicht den Spruch, der leckerste Fisch ist immer noch der Schnitzel? Kennst du den?
Nein.
Ist, glaube ich, ein Spruch vom Dorf. Das Schnitzel ist ja auch kein Fleisch. Da ist ja fast gar kein Fleisch drin. Das ist ja nur Panade.
Ja, ich weiß. Also ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich nochmal Fleisch esse. Ich habe niemandem ein Versprechen gegeben, nicht mal mir. Aber ich, also in dem Moment, wo ich mich daran erinnere, dass das, was da vor mir liegen könnte, ein Tier war, dann ist es eigentlich schon zu spät. Bei Fischen geht das komischerweise. Also ich kann keine Oktopusse mehr essen, weil die zu klug sind und weil es da ganz tolle Filme drüber gibt und so. Aber ich bin trotzdem Pesketarierin. Also ich kann zum Beispiel Garnelen essen. Gestern Abend habe ich mit einer gemeinsamen Freundin von uns beiden Garnelen gegessen. Das war sehr lecker und da habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt. Isst du noch Fleisch?
Ja.
Ja, gut. Aber Biofleisch, oder?
Voll. Und ich esse reichlich wenig. Also es ist dann wirklich was Besonderes. Und ich krieg dafür zu Hause richtig Ärger. Also genau, also meine
von
meiner Familie, die sind beide auf jeden Fall einmal vegan, einmal vegetarisch und ich esse nicht mehr so oft. Manchmal, also ich komme ja so vom Dorf und das Einzige, was wir hatten,
war rohes Fleisch.
Habe ich das Gefühl gehabt, war rohes Fleisch. Und ich, und ich bin aber auch ab davon. Also ich, schon seit Jahren kann ich nicht mehr normal Fleisch essen, so wie man das früher gemacht hat, nämlich einfach egal, alles eben. Mhm. Genau, sondern ich wohne in Hamburg so ein bisschen außerhalb und ich kenne so 1-2 Bauernläden, wo ich okay guten Gewissens einkaufen kann. Und dann ist das wirklich was Besonderes. Nennt man das Flexitarier? Das nennt man nicht Flexitarier. Was ist Flexitarier?
Ja, ich glaube Flexitarier doch.
Sind zweimal im Monat.
Ja, ich denke, also ich bin auch, also wer Toast Hawaii die ersten 3 Staffeln vielleicht schon gehört hat, 10 Episoden, der wird wissen, dass komischerweise, ob ich es nun anspreche oder nicht, dieses Thema Fleisch dann doch immer wieder hochkommt, was auch klar ist wahrscheinlich, wenn man sich über Ernährung und Ernährungsgewohnheiten unterhält und auch über Awareness oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ich glaube, wo auch ich aufpassen muss, ist, dass ich mir nicht so eine moralische Überlegenheit andichte, weil ich kein Fleisch esse. Ja, also ich finde es blöd, wenn Leute wie du jetzt so reflexhaft, nicht mir gegenüber, aber du hast es ja auch so ein bisschen spaßeshalber gesagt, deiner Familie gegenüber, dass man sich entschuldigen muss, wenn man Fleisch isst. Das geht zu weit. Also jedenfalls noch. Vielleicht rede ich da in einem Jahr oder in 3 Jahren anders drüber. Aber ich finde so, sobald Menschen anfangen, ihren Konsum da einzuschränken und auch wissen, dass sie zusehen, dass sie Biofleisch essen, muss das in Ordnung sein. Das muss die Entscheidung eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen bleiben, denke ich mal.
Würdest du so gezüchtetes Fleisch essen, also so Laborfleisch?
Weiß ich nicht. Also letztendlich gehe ich ja schon in diese Richtung, indem ich immer probiere, immer alle neuen Tofu und Seitan Sachen, die ich so finde. Da sind manchmal sehr gute dabei, da sind manchmal sehr komische dabei. Da sind oft Sachen dabei, die mit sehr viel Zucker und irgendwelchen anderen Stoffen dann hergestellt werden, wo ich auch denke, okay, also dieses ganze Zubehör, diese ganzen Inhaltsstoffe sind dann sicherlich bedenklicher als ein Stück Biofleisch. Da bin ich auch manchmal ein bisschen irritiert. Ich probiere weiter aus, hoffe ich, denke ich mal. Und du?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich habe jetzt viel darüber gelesen, was da so geht. Und ich weiß nicht, ich finde es irgendwie absurd, aber ich finde es auf jeden Fall fairer. Und ich weiß nicht, ich bin gerade auch so bei diesen ganzen Fertigprodukten, da gibt's ja ganz, ganz viel Gutes. Ne? Also die Dinge, die gerade wirklich versuchen, eine Mortadella nachzumachen und dann geht sich das irgendwie aus.
Die schmeckt ganz lecker, ehrlich gesagt. Ich habe die mal probiert,
ja, genau.
Mir dasselbe meinen. Die ist
genau.
Die ist in Ordnung.
Finde ich nämlich auch. Und manchmal funktioniert es aber gar nicht. Und dann sollte man das, glaube ich, auch abgekoppelt von dem Ganzen so kochen. Also was ich eben nicht so verstehe, ist, wenn man jetzt eben sagt, Mensch, ich habe jetzt gerade total Bock auf eine Bratwurst und dann ballert man sich dann so ein Seitan-Ding drauf, was eben einfach echt schmeckt wie eine Erbse.
Da würde ich jetzt ein Veto einlegen. Da würde ich gleich, wenn oder nachher, wenn wir hier durch sind, werde ich dir ein Produkt zeigen,
das
tatsächlich wie diese kleinen Nürnberger Würstchen.
Genau.
Wenn man die schön kross in der Pfanne brät, sorry, also es schmeckt auf jeden Fall super, super lecker und ich finde auch, dass es tatsächlich eine Alternative ist. Man muss aber sich auch vielleicht loslösen von diesem Gedanken, dass diese Sachen immer genau wie das Original in Anführungsstrichen, das meinst du auch, ne?
Das meine ich, genau. Ja, genau, das meine ich.
Also, dass wenn man es eben gut schmeckt, reicht es ja fast
voll,
schon.
Genau. Mhm. Also ich kann jetzt eben nicht von so einem Seitanwürstchen erwarten, dass es eben genauso schmeckt wie die Thüringer, ja. So aus Weimar, weiß ich nicht, von dem besten Metzger, aber ich, so wenn man das ablegt, dann kann man sich da irgendwie hindenken.
Ja.
Aber ich glaube, ich bin so raus, wenn ich so koche und ich koche super viel, eben dann natürlich jetzt auch schon seit Jahren vegan und vegetarisch, dass ich eben einfach eigentlich nicht probiere, Sachen zu kopieren, sondern lieber Sachen zu machen.
Und ja, verstehe ich.
Genau.
Ja. Wir starten verhältnismäßig früh, normalerweise immer etwas später in diesem Podcast, aber lass es uns aufsplitten und schon mal mit entweder oder beginnen. Entweder oder. Sushi oder Fondue?
Fondue.
Ach, nach dem Gespräch, das wir gerade geführt haben.
Käsefondue? Irgendein Fondue? Aber auch, nee, dann, aber echt, also lieber als Sushi, wirklich Fleischfondue. Weißt, einfach wirklich, ich hab Sushi, ich krieg's nicht hin.
Ah.
Weißt du auch warum?
Nein.
Ist eine Konsistenzgeschichte. Ich finde Sushi super, ist eine super Idee, wirklich top. Ich finde alles, ich brauche Crunch. Und ich kann eben, und deswegen kann ich das gut mit einer Gurke drin. Ich kann es auch gut, wenn es draußen eben...
wenn es mal so paniert ist, also so.
Ja, wenn da eine Ummantelung ist, genau.
Frittiert.
Genau. Und ich habe eine Zeit lang wirklich in Tokio verbracht und da, selbst da war es für mich so, bei dem besten Sushi-Meister kriege ich es irgendwann von der Konsistenz nicht hin, weil ich eben Sachen nicht mag, die nur weich sind. Und das ist nur eine Konsistenzsache.
Das ist sehr interessant. Ich habe der Jochen Schropp, der hier mal zu Gast war, der kann zum Beispiel nicht gut kalte Sachen essen.
Ja, okay.
Das finde ich, also ich finde das so interessant, weil es zeigt, dass man sich über so vieles gar keine Gedanken macht. Und dann plötzlich gibt es zwei Leute, die sagen, hey, für mich ist das komplett anders, es schmeckt mir nicht oder ich mag es nicht oder es stört mich. Und das finde ich so interessant, dass du diese weichen Sachen offenbar nicht essen kannst.
Ja, also ich glaube sogar, am schlimmsten ist so weich und deftig.
Also dicht, Spaghetti dicht. Sind ja auch, also oder machst du die dann sehr, sehr al dente, dass sie fast noch knacken?
Ich mache das al dente, aber wenn es da dann zum Beispiel ein knackige Petersilie dazu gibt oder Koriander oder so, dann nehme ich davon auf jeden Fall mehr, weil ich dann einfach das auch gut finde. Ich brauche den Crunch und ich würde ein Sushi gut finden, egal mit was gefüllt, weil ich finde alle Füllungen gut und ich finde das, wie gesagt, das ist eine schöne, tolle Kunst. Ich rolle das auch selber gerne, aber dass da drin kein Crunch ist, das wäre doch dann viel geiler.
Ja.
Oder isst man, also man isst es ja, weil es gut schmeckt. Und die Konsistenz, also da sollen mir jetzt die Leute immer sagen, ey, das ist so geil, weil das klebt so am Gaumen. Und dann muss man das total oft durchkauen, bis das so runtergeht. Und dann glitscht es so und ist, das weiß ich nicht.
Also isst du bei Austern auch lieber die Hülle als den Inhalt?
Da esse ich dann auch die Hülle direkt mit. Kann man den nicht mitessen? Oh, ich hatte mal, ein Großteil meiner Familie kommt eben aus Frankfurt-Oder und wir hatten mal Besuch früher und die Geschichte geht eben so, dass die uns besucht haben und mein Cousin, so sagt man, glaube ich.
Was ist das? Ist das so um die Ecke? Ja, also nicht der richtige, sondern der noch
genau,
einmal
noch,
so Großcousin
noch eine Ecke
oder sowas, ja, okay.
Saß auf jeden Fall, als wir anderen spazieren waren, ist er allein zu Hause geblieben und hat original Orangen gegessen.
In welchem Alter?
Jung, so 6 oder 7. Hat Orangen gegessen und als wir wiederkamen, lag der eben so mit Bauchkrämpfen auf dem Boden, hatte auch schon Pickel im Gesicht. Und dann war es eben so, dass. Der war eben, wie gesagt, noch sehr klein. Und dann hat er ihm gesagt, dass die Orangen so lecker waren, nur das Außen nicht so. Und
Gott. Oh, war ja.
So mache ich das auch immer mit den Austern. Da esse ich das Außen einfach mit.
Einfach. Ja, aber irgendwie, ich versuche gerade, bei mir im Hintergrund läuft gerade so eine Gedanken-App, die versucht, so Lebensmittel abzuscannen in einer Höllengeschwindigkeit. Mir ist ganz schwindelig, weil es gibt ja gar nicht so viele crunchy Lebensmittel. Kein Käse ist crunchy.
Ja, aber das mit dem Käse ist auch wieder was anderes, weil der Käse ist eben nicht so, also der Käse ist ja kein Hefeknödel, sondern der Käse hat ja, der hat ja einen Biss manchmal und Und wenn
also Moment, jetzt mal die Konstellation von Thunfisch-Sushi und einem jungen Käse ist jetzt so unterschiedlich nicht. Der ist nicht sehr viel härter.
Ja, aber zum jungen Käse, weil der schon jung ist, möchte ich auf jeden Fall irgendwie zumindest ein anständiges Brot dazu essen.
Ja.
Wenn es ein alter Käse ist, dann hat er auch ein bisschen Crunch.
Ja, okay.
Und wenn wir jetzt so in die Camembert, keine Ahnung, wir machen uns den französischen Abend, dann isst man doch auch Baguette dazu und vielleicht noch eine Weintraube. Und das hat man ein bisschen mehr Konsistenz.
Da hast du es wieder.
Genau, und das fehlt mir eben beim Sushi. Und ich finde aber, wie gesagt, dieses klebrige, so früher... Ich habe eine ganz lange Zeit, bin ich bei meiner Großmutter groß geworden und die hat immer so einmal in der Woche alle Enkelinnen und Enkel eingeladen und es gab so Hefeklöße.
Wie viele sind das?
Wir sind, glaube ich, jetzt so 10 gewesen.
Uiuiui.
Ja, ja.
Oh.
Genau. Die haben sich immer gut fortgepflanzt, die Bosses.
Ja.
Genau. Und da gab es immer so Hefeklöße mit so, kennst du das?
Hefeklöße?
Ja.
Ja.
Hefeklöße mit so Butter und Zimt.
Lecker.
Und das fanden alle so wahnsinnig. Preiselbeeren. Und
lecker,
das
super lecker.
Genau, und es war dann immer so, dass ich der Einzige war, der immer so einen halben gegessen hat, dann wurde mir schlecht und dann habe ich irgendwas anderes bekommen mit Crunch.
Wobei ich die ja auch kenne mit so einer crunchy Ummantelung.
Ah, siehst du, und das hat die nicht gemacht. Stimmt, das gibt's. Mit dem Semmelbrösel noch
ja,
dazu.
Genau.
Genau, und noch so ein bisschen mehr.
Oh, das ist so gut und das ist so gut. Und wenn du dann auch noch Semmelbrösel extra nochmal drüber machen kannst, was für ein Luxus. Oh Gott, wie lecker. Oh Gott, wie lecker. Ich glaube, ich muss das jetzt sofort essen.
Wenn du einen isst, ist ja ein Riesenvorteil, musst du die ganze Woche lang kannst du von dem noch zehren und leben.
Schön wäre.
Wie so ein Kamel ist das dann. Das ist einfach ein Höcker.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein sehr flexibles Sättigungsgefühl, habe ich so den Eindruck. Also ich kann... viel essen.
Was ist dein liebstes Essen auf der ganzen Welt? Wirklich jetzt.
Das ist, als würdest du mich fragen und als würde ich dich fragen, was dein Lieblingssong ist. Könntest du das beantworten? Nein, würde ich wetten. Dass
mein
du das
Lieblingssong?
Nicht kannst. Ja. Das kannst du nicht sagen, weil es zu viel gute Musik gibt.
Mein
oder?
Lieblingssong ist Tea in the Sahara von The Police, vom Album Synchronicity.
Oh, come on. Ich kenne diesen Song, der ist ziemlich melancholisch.
Mach
Tea
ich.
In the Sahara with you. Ja, ich überlege. Na, 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 na.
Ja.
Ja, ich kenne den.
Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube den.
Nein. Ich glaube, nein. Ich glaube, nein.
Ja, gut. Ja. Dann sag jetzt dein, weiß ich nicht, das. Irgendein drittklassiges Lieblingsessen. Sag jetzt einfach irgendeins.
Ich würde, erstmal finde ich es natürlich anmaßend und Sie wahrscheinlich auch, dass ich einfach sage, das stimmt nicht, dass das dein Lieblingssong ist. Ich denke halt einfach, wenn man einem Musiker gegenüber sitzt und der kann sich für ein Lied entscheiden, dass er sagen muss, das kann ich nicht. Ich kann mich eben nicht für ein Lied entscheiden. Wie ein Oktopus sich nicht für einen Lieblings... Wobei, vielleicht kann er es auch, sich für ein Lieblingsbein entscheiden kann.
Ich dachte, du sagst das Oktopus als Lieblingsessen.
Nein. Nein. Und das ist jetzt als Insider, wir hatten kurz bevor ich das Mikro geöffnet habe, sind wir irgendwie auf Oktopusse gekommen. Wie denn eigentlich?
Na,
dass ich die so toll finde. Und
weil
die
so
ja
schlau
auch
sind, hast du gesagt.
Und genau, und du hast diesen Film gesehen und seitdem isst du auch kein Oktopus mehr. Kannst du kurz zwei Sätze zu dem Film sagen? Den können sich nämlich auch andere Leute angucken.
Ich weiß nicht mehr richtig, wie der Film heißt.
Ich auch nicht. Deswegen wollte ich, dass du es sagst.
Me and my Octopus.
Ja, ich glaube, er heißt wirklich so.
So, ne? Und genau, da ist eben dieser Typ, der irgendwie geburnt ist. Ich weiß nicht, was er Schlimmes erlebt hat. Das habe ich vergessen. Und der geht dann eben tauchen und lernt eben diesen Oktopus kennen. Na, das will ich ja nicht so rumspoilern oder wie man sagt. Ich hatte irgendwie am Ende das Gefühl, dass ich den Oktopus irgendwie lieber mag als den Typen.
Mhm.
Genau.
Ja, und seitdem isst du Menschen und keine Oktopusse mehr.
Genau, deswegen bin ich jetzt schön crunchy, müssen die sein. Und dann geht das.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht... es immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwandt, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Ich stelle dir jetzt noch 2 Entweder-Oder-Fragen, weil das war ja nun wirklich diese eine Frage, kann es ja wohl nicht gewesen sein, um so eine Rubrik einzuläuten.
Entweder-Oder liebe ich.
Das freut mich sehr. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und wie?
Super stark mit einem ganz kleinen Schuss Milch, Kuhmilch. Die würde ich dann nehmen. Genau, das ist so. Und ich habe so eine Maschine, wie heißen sind das?
Kaffeemaschine.
Ja, also die, ja. Ja, danke, Kaffeemaschine.
Espresso-Maschine, Schraubkanne.
Ja, Schraubkanne. Aber ich habe so eine Schraubkanne Elektro. Das geht super schnell und die habe ich jetzt, glaube ich, wirklich schon seit...
Schraubkanne Elektro? Aber ja. Das ist doch gar nicht nötig.
Ja, aber sonst musst du sie auf den Herd stellen.
Ja.
Ja, aber das... Das
ist wahrscheinlich gehupft wie gesprungen.
Ja, nee, und Elektro geht irgendwie schneller. Und
die du kannst sie überall hin mitnehmen, vor allen Dingen, ja, wenn du tourst.
Genau. Und die macht für mich gerade den echt den besten Kaffee. Ich habe auch so eine ganz, ganz teure Barista-Schlag-mich-tot-Maschine mal von all meinen Freundinnen und Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und irgendwie ist das nichts für mich.
Ich muss an dieser Stelle verweisen... Unbedingt, wer es noch nicht gehört hat, die Toast Hawaii-Episode mit Guido Maria Kretschmer, dessen Kaffeemaschine, der trinkt erst seit ganz kurzem, trinkt er erst Kaffee. Und die hat er hat so eine Maschine, die heißt Silvi Mais. Und das liegt daran, dass seine Freunde tatsächlich auch zur Hochzeit ihm und seinem Mann etwas schenken wollten. Und dann hat er auch so eine Liste gemacht und ausgelegt. Und da war eben auch diese sehr teure Kaffeemaschine drunter, die er eigentlich von der Liste wieder streichen wollte, weil er dachte, viel zu teuer. Aber da hatte Silvi Mais sie schon gekauft. Und deswegen heißt diese Maschine Silvi Mais. Und seitdem trinkt er liebend gerne Kaffee. Also das... Wenn ich mal so ein Cross-Promo-Ding habe, dann kann ich darauf ja kurz verweisen, weil es ist wirklich eine ganz schöne Episode auch. Aber die hier mit dir gefällt mir auch jetzt schon.
Na, ich mag aber Guido Maria Kretschmer echt gerne. Einfach nur von 3 Interviews gelesen und 2 längere Gespräche gehört, dass ich echt das Gefühl hatte, wow, was für ein...
Ein unfassbar freundlicher, warmherziger Typ.
Ja.
Wirklich.
Und er wohnt bei mir in der Nachbarschaft, das weiß ich.
Gut.
Ja,
dann
das weiß ich.
Leg ihm mal eine Rose unter den Scheibenwischer und grüß. Von
gerne.
Uns beiden, ja?
Gerne.
Gut. Rotwein oder Weißwein?
Weiß.
Wie viel davon?
Ja, bei mir ist eben das Problem, ich trinke nie. Und wenn ich trinke, weil ich so gern trinke, dann trinke ich alles aus.
Aha,
also
verstehe.
Alles, was
ja,
du da hast.
Ja, ja, ja.
Das ist der alte Trick, seitdem meine Konzertkarten teurer sind als 4,90 €, trinke ich auf Tour nicht mehr, weil ich den Leuten nicht meinen melancholischen Kater anbieten will am nächsten Tag.
Das heißt, du kannst das aber auch. Das ist ja, ich lache jetzt. Eigentlich ist das ja so, wenn man dann auch wirklich, wenn man Alkohol trinkt und kein Ende findet, das ist ja so, ja, kann ich hier damit umgehen. Aber so wie du es formulierst, ist es so, dass du gelernt hast, damit sehr gut umzugehen.
Ich finde auch ein Ende, nur wenn es ist, wenn du jetzt sagst Weißwein, dann spüre ich es gerade schon wieder, dass es irgendwie einfach lecker ist und dass es dann schön ist.
Toll.
Und dass ich dann mit dem teuren Weißwein anfange, weil es mir hinten raus irgendwie auch echt egal ist. Und dann kann ich total gut loslassen. Mhm. Und ganz oft bin ich, also ich habe so ein paar Freundinnen, zum Beispiel Lisa Bunn heißt die. Die kommt aus der Ecke Mainz, das ist die jüngste Winzerin Deutschlands. Und da bin ich dann hier und da mal gewesen und habe mir eben so Weinproben eben auch gegeben, wo die dann immer alle sagen, also unser ist ohne Schwefel und das ist wirklich dieses Jahr, du wirst keine Kopfschmerzen haben und am nächsten Tag kommst du nicht durch die Tür, weil es einfach so brennt. Und
genau. Was aber daran liegt, dass du 8 Liter getrunken hast.
Schon, genau. Und gar kein Wasser
zu. Wie bist du denn, wenn du betrunken bist? Bist du lustig? Fällst du um? Bist du still? Tanzt du auf den Tischen? Was machst du?
Nee, ich höre auf jeden Fall, dass die Leute gerne mit mir zusammen sind, weil ich wirklich sehr lustig werde. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, bei denen es dann umschlägt, ja, ne, dass sie ganz traurig werden oder ganz aggressiv, was beides doof ist. Ja. Für die anderen aber natürlich noch schlimmer, wenn man aggressiv wird.
Ja.
So, wenn jemand nur weint, dann nimmt man den mit und dann ist so, wenn er dich dann schlägt oder die, dann ist es blöd. Und ich werde einfach richtig gut drauf. Wirklich. Ich lasse es echt gern krachen.
Toll.
Gerade auf Weißwein, wahnsinnig lecker.
Weißwein, okay. Banane oder Zitrone?
Ja, Zitrone. Zitrone ist einfach, wenn ich koche in meiner Küche, ist einfach Zitrone immer wichtig. Also ich mache auch Salat zum Beispiel nur mit so einem echt tollen türkischen Olivenöl an und nur ein bisschen Zitrone.
Ein bisschen
Koriander.
Ärgert mich wahnsinnig, wenn da die Kerne reinrutschen und ich versuchen muss, die im Salat wiederzufinden, weil ich so ungern auf Zitronenkerne beiße.
Ja, das ist auch so.
Ist auch nicht schön. Die sind zwar crunchy.
Die sind crunchy.
Aber nicht angenehm crunchy.
Ja, das stimmt. Ja, das Innere des Zitronenkerns, da weiß man schon, woraus die Zitrone erwachsen ist.
Ja, genau. Bitter und lass mich in Ruhe und nicht schön für den Moment. Ja. Wie ist denn deine oder eure Küche?
Die ist ganz schön rudimentär.
Also eine Feuerstelle, eine offene.
Ja.
Habt ihr einen Regenschutz?
Wir haben Regenschutz auch, ja. Nee, ist einfach, also wir wohnen da noch gar nicht so lange und das Einzige, was in Ordnung war, war die Küche. Und da haben wir jetzt aber gemerkt, das müssen wir alles nochmal neu machen.
Obwohl sie in Ordnung war?
Ja, die ist in Ordnung, aber das ist eben schon so, egal wie groß wir wohnen, wir sind so eine Küchenfamilie und die Küche ist eigentlich so der Raum, wo es am Ende passiert, so wo man irgendwie zusammenkommt und wo man spricht und so. Und das ist bei uns gerade noch so der hässlichste Raum.
Was ist denn hässlich daran?
Die Küche, die ganze Küche ist die ist so wahnsinnig normal, ein bisschen zu alt aber auch. Und
nicht alt genug, um Charme zu haben oder irgendwie so Retro-Kram zu sein, aber so eine 80er-Jahre Buchen furniert oder wie?
Nicht so schlimm, aber das ist so wie so ein altes Hortenhaus.
Oh, Horten kennt doch aber keiner mehr. Bei Horten ist mir ganz kurz ein heißer Stich durch mein Herz gegangen.
Ja.
Wie Horten war ein Kaufhaus. Erklär mal, was ein Kaufhaus ist. Nein, nicht alle.
Ja, es ist wie so ein Horten im Stadtbild, wo man sagt, es funktioniert. Aber man guckt es nicht gern an. Und so ist unsere Küche gerade noch.
Lakritz oder Weingummi?
Weingummi.
Welche?
Alle.
Aha.
Ja, ja. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, ey. Irgendwie, ich glaube, die haben mir früher zu wenig so Zeugs gegeben. Aber das ist schon so eine, das finde ich schon richtig lecker. Das ist mir auch scheißegal, welche. Ich finde alles, was irgendwie...
Ist dir wirklich egal, weil die ganz weichen, und ich rede jetzt nochmal von jemandem, der sich hier sehr viel mit weicher Konsistenz...
Diese Tropicana-Dinger und so, das kann ich nicht so
Die gut bleiben machen. Nämlich, ich finde, es gibt welche, die sind noch trockener als Tropicana, die sind wie weiche Seife und die zerbrechen sofort, anders kann man das gar nicht nennen, obwohl das ja ein untypisches Wort ist für Weingummi. Weingummi zerbricht ja nicht eigentlich.
Nee, das darf
aber
nicht passieren.
Es gibt so ganz trockenes Weingummi, das so in den Zähnen klebt und gleich so auseinanderfällt. Das magst du doch nicht.
Die schlucke ich dann direkt runter.
Weil es ist wirklich
Bittenhäse, genau. Wie eine Pille. Und danach geht's mir richtig gut. Und ich weiß nicht. Ich mache ja sehr viel Sport auch und so.
Was machst du denn?
Alles, immer alles. Und ich tanze aber auch auf der Bühne so viel. Und ich habe danach natürlich immer so ein bisschen Zucker und brauche so Elektrolyte und so. Und dann muss man aufpassen. Aber ich war früher bekannt dafür, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, dann war die Tasche dick, da war eine bunte Tüte drin. Und dann habe ich auch gerne mal ein bisschen was abgegeben, aber nicht zu viel. Ich habe das gerne.
Bunte Tüte.
Ja.
Lecker. Pass auf, dann ist jetzt schon der zweite Verweis in deine Richtung Jugend, dann müssen wir da jetzt hin. Du bist nicht in Braunschweig, sondern bei Braunschweig aufgewachsen. Irgendwas mit W.
Hemkenrode.
Ja gut, passt.
Hemkenrode.
In Hemkenrode.
Ja.
Gut, als Einzelkind?
Nee. Schwester, Bruder. Großer Bruder, kleine Schwester.
Oh.
Mitte.
Ja, ja, ja. Das Hotdog-Würstchen sozusagen.
Richtig.
Ja, schön.
Ja, gut, aber das hatte keinerlei Konsequenzen. Mhm. Er hat das Würstchen hat das mit Konsequenzen zu rechnen? Ist es immer blöd? Nö, ne?
Nein, das heißt ja, dass das Sandwich-Kind nicht genug Aufmerksamkeit kriegt, aber manchmal ist es auch eben, ich meine, was ist der Hotdog ohne Wurst? Also in dem Sinne, manche Mittelkinder kriegen auch die ganze Aufmerksamkeit.
Ich glaube, und die haben das gut gemacht.
Super.
Haben die gut hingekriegt.
Schön. Und hat dir jemand Kochen beigebracht?
Mein Vater ist ein ganz, ganz toller Koch. Der hat aber so wenig gekocht, eben am Wochenende, weil der war immer so weg auf Montage und sowieso viel weg. Meine Mutter hat sehr früh angefangen, vegetarisch zu kochen.
Warum?
Barbara Rütting.
Ah,
kennst du das Buch? Kennst du das Buch?
Nee, aber ich kenne die noch. Die hatte was sehr Missionarisches, ne?
Genau. Und das war, glaube ich, wirklich das erste Kochbuch, was wirklich nur vegetarisch war. Und damit hat die angefangen. Und ich muss aber sagen, dadurch, dass mein Vater so viel weg war und meine Mutter auch gearbeitet hat, bin ich einen Großteil meiner Zeit bei meiner Oma aufgewachsen. Und die Schwester meiner Oma hatte in Schöppenstedt, da kommt Till Eulenspiegel her, den kennt man vielleicht, hatte die einen Gasthof mit einer guten Küche, das Ding hieß Zum Zoll. Und da habe ich meine Zeit nach der Schule verbracht. Und da war ich immer in der Küche. Und da habe ich wirklich, wirklich kochen gelernt.
Mhm.
Also in so einer großen, richtigen Profiküche.
Da muss es ja eigentlich schnell gehen. Da ist so ein Pöks, so ein Junge, steht im Zweifel im Wege.
Mhm.
Oder waren das die Momente so, wenn der Mittagstisch durch war und man hatte ein bisschen Zeit und dann hat dich jemand zur Seite genommen und dir gezeigt, wie man mit so einem großen Messer umgeht oder wie?
Ja, schon. Also ich hab mich auf jeden Fall immer so interessiert. Das gibt's ja mhm. eben. Und viele Sachen haben mich nicht interessiert. So, also die Bundeskegelbahn oder was es da noch gab oder der Tanzsaal, das war alles noch nicht so. Sondern ich wollte irgendwie gerne in der Küche sein. Und ich hatte schon eine super frühe Affinität. Ich wollte als ganz kleines Kind immer Bäcker werden, weil ich immer beim Bäcker abgehangen habe in der Backstube. Da haben mich meine Eltern morgens hingefahren am Wochenende. Und ich bin dann so ab von 5 irgendwie habe ich dann, bis die dann aufgemacht haben.
Oh, der Duft.
Genau, voll gut. Und übrigens auch beim Metzger war ich eine ziemlich lange Zeit. Das war dann eben so. Und sonst eben echt gern in der Küche. Und ich habe da ziemlich früh geschnippelt und Suppenfleisch angebraten und so Sachen gemacht. Und ich weiß, es gab da so eine ganz schwergewichtige Frau, die hieß Frau Brenner. Ich weiß gar nicht, wie die mit Vornamen hieß, aber genau, von der träume ich manchmal nachts noch, weil das wirklich eine Erscheinung war. Und von der habe ich dann eben sowieso immer irgendwas zugesteckt gekriegt. Also Weingummi oder eben, ja, irgendwie.
Ein Schweineohr.
Schweineohr oder irgendwas anderes. Und eben auch dann in dieser Küche eben, weiß ich nicht, vor allen Dingen haben die waren, glaube ich, so bekannt für ihre Braten. Es gab dann so Braten mit Kroketten. Also das war so.
Oh, Kroketten, crunchy, da kommt deine ja, ja.
Ja,
ja, na klar, ja, ja, ja.
Und ich weiß, dass die damals auf jeden Fall noch hart mit Fondue gekocht haben.
Fondue ist eine Gewürzmischung, ne? So ein ja,
das ist Glutamat ist das.
Ja,
das aber
ist
rein,
Glutamat,
das ist genau,
ja.
Ein schöner Geschmacksverstärker. Und das ja. haben die da reingemacht, damit die Leute vom Kegeln und sonst auch mehr Bier trinken einfach.
Mhm.
Und damit es irgendwie schmeckt. Aber das war trotzdem lecker. Mit Rotwein und so dem ganzen Zeugs.
Was war denn als Kind, was würdest du sagen, war so ein typisches Kinderessen für dich damals?
Also das Typischste ist, glaube ich, wirklich, wenn meine Schwester und ich uns erinnern, dann denken wir immer an Würsing-Rahm. Und das kann nur durch meine Mutter kommen und durch Barbara Rücking.
Ja.
Wir sind jetzt gar nicht so diese Fertiggerichtfamilie gewesen, sondern da wurde immer sehr darauf geachtet, dass gut gegessen wird. Und ich glaube, es war so Rahmwürsing, der mhm. Geschmack davon mit so ein bisschen Kümmel irgendwie und so ein bisschen Rahm.
Mhm.
Genau, das ist, glaube ich, der Geschmack okay. meiner Kindheit.
Und ein Dessert, das dir von früher einfällt, das vielleicht gemacht wurde, wenn du Geburtstag hast oder wenn du krank warst oder sowas?
Hat meine Oma eben einen ziemlich guten und legendären Pudding gemacht, den sie selber aber auch gemacht hat. Also mit Vanilleschoten und dem ganzen Zeugs. Und den hat die immer in so einen super kalten Kühlschrank gestellt. Und dann hat er eben so eine Haut bekommen und war eiskalt.
Ja.
Genau, und dann hat man den so gegessen. Ich kann mich immer nur noch an süß und kalt und Vanille erinnern. Genau.
Lecker, okay.
Mit so einer Haut obendrauf, die man vielleicht gar nicht so mag, aber ich fand das irgendwie immer ganz
gut. Es gibt
Leute,
die lieben die Haut und es gibt Leute, die hassen die Haut.
Es ist eben so.
Es ist eben so und es ist und macht uns das als Menschen nicht auch sympathisch,
das
dass wir
schön.
So unterschiedlich sind.
Die haben mich früher beim Zollen, haben die mich dann immer, als ich richtig klein war, haben die mich immer zum Koban geschickt, so hieß es damals auch schon. Und zwar kamen wegen Till Eulenspiegel, wegen des Museums und wegen der Stadt, kamen immer so Reisebusse an.
Ja.
Mit Rentnerinnen und Rentnern. Und es gab dann eben noch so Konkurrenz, also verschiedene Bäckereien, die eben drumherum waren und auch Mittagstische hatten und so. Und die haben mich dann immer zu diesen Autos geschickt und zu den Reisebussen. Und ich habe dann eben gesagt, meine Oma macht den besten Kuchen.
Oh, das ist ja süß.
Genau, und da habe ich dann immer eine Mark gekriegt oder so, wenn dann irgendwie wieder eine Rentnergruppe reinkam.
Und was für ein Eis, also hast du dir auch Eis gekauft von deinem Geld? Weißt du das noch? Was für ein Lieblingseis du hattest?
Ja, ich glaube, es war damals, ich habe das immer Super Inglese genannt. Das ist ein Eierlikör-Eis, glaube ich, ne?
Aha.
Super Inglese ist Eierlikör.
Ich kenne das nicht.
Ja. Eierlikör fand ich immer gut.
Okay.
Ich finde Eierlikör sowieso, das ist eine gute Sache. Eierlikör wird doll unterschätzt.
Ja, Eierlikör braucht dringend so eine Imageaufbesserung, glaube ich. Ne? Eierlikör ist einfach, es hat, wenn überhaupt, noch so eine Schlager-Retro. Aber Eierlikör, die Substanz, die Farbe, man hat so ein, dieses Etikett habe ich vor meinem inneren Auge. Ist das lecker gewesen? Ich habe das, glaube ich, nicht.
Ja, ich finde es super. Ich finde es auch immer noch super. Ich finde es einfach so ein bisschen eklig. Also das, wenn man sich nochmal vorstellt, was da so drin ist. Was ist das? Wodka und Ei, oder was? Zucker.
Viel Zucker, muss mit Sicherheit viel Zucker. Und hast du eine Unverträglichkeit?
Ein Apfel.
Nein.
Apfelallergie. Und ich glaube auch, wo wir vorhin über die Capos hier Melone gesprochen haben, dass ich eigentlich auch allergisch bin gegen Melone.
Weil dein Magen dann so blubbert oder warum?
Ja, und weil mein Hals auch so ein bisschen zugeht. Ach. Ich mag nur Melone zu gerne, dass ich, dann gönne ich mir das. Beim Apfel ist es so, dass ich da schon, Katze übrigens auch.
Katze?
Ja.
Katze?
Katze, Kiwi, alles mit K. Apfel.
Sag mal.
Ist wirklich so.
Wie, ja. Du kannst keine Katze essen?
Kann ich nicht.
Ach so, jetzt außer schnalle ich crunchy. Das überhaupt erst. Ich habe gerade gedacht, das kann doch nicht sein, dass du mir sagst, dass du keine Katze
Ach so,
essen
nein.
kannst.
Nein, nein, es geht doch um Allergie.
Als Allergie, verstehe, ja, ja. Verstehe.
Katzenhaare, Katzenschleim.
Bin ich schon sehr beruhigt. Nee, Katzen, von Katzen kriege ich auch, schwillt mir auch immer der Hals zu, ja, wenn genau, ich das esse, das Fleisch.
Okay. Da habe ich Allergien. Genau, also außer wenn es gebacken ist, so deswegen, aber ich finde, Apfel ist ja eben auch so eine wahnsinnige Erfindung. Und das kann ich nicht. Auch die Antiallergiker-Äpfel habe ich alle schon ausprobiert.
Und Apfelmus auch nicht?
Also doch, wenn es gekocht ist und die Säure raus ist oder gebacken oder angebraten geht's.
Hast du mal ein Picknick gemacht?
Schon.
Wann? Das letzte Mal?
Vor, weiß ich gar nicht, so 3 Wochen.
Ach, du bist ein Picknicker?
Na, ich wohne ja einigermaßen elbnah und manchmal hole ich dann eine Pulle und ein bisschen Picknickzeugs und dann wird so ein bisschen vorbereitet und dann fahren wir manchmal runter und picknicken.
Und das ist aber schön. Es gab mal so 10 Jahre, in denen der Verkauf und das Schenken von Picknickkörben so up to date war. Hast du das mitbekommen? Ist dir auch mal einer geschenkt worden?
Das sind ja diese voll ausgestatteten Körbe.
Voll ausgestattet mit so Plastikbesteck, das manchmal noch so aus kariertem Plastik besteht und niedlich aussehen soll. Fürchterlich.
Mir hat das nie jemand geschenkt und ich habe das auch nie verschenkt, ja, aber ich weiß, worum es dreht. Und ja, also nee, so nicht.
Gut.
Also bei mir reicht aber auch Picknick, wie gesagt, 3 Flaschen Weißwein und irgendwie und ein gekochter Apfel, dann geht's.
Und gekochte Eier vielleicht.
Finde ich immer noch eine legendär gute Sache. Ja. Weit unterschätzt, das gekochte Ei.
Sind unterschätzt.
Ja.
Und manchmal kann man damit auch zum Beispiel einen langweiligen Salat ganz gut pimpen, wenn man nicht mehr so viel zu Hause hat.
Manchmal kann man damit aber auch in der 2. Klasse in der Deutschen Bahn an so einem Freitag, wenn es voll ist, alle ins Verderben treiben.
Alle wollte ich gerade sagen, du kannst da plötzlich Platz um dich herum schaffen, weil es immer riecht, als wenn jemand gepupst hätte.
Der alte Leberwurst-Eier-Trick, meistens ausgespielt von so einem älteren Herrn, der es einfach vergessen hat, dass die Zeiten sich geändert haben.
So, weiter geht's mit Entweder-Oder. Junger oder alter Käse?
Alter Käse.
Was denn für Käse?
Oh, also wenn ich normal einkaufen gehe, mindestens ein Gruyère. Greierzer?
Ja.
Ja?
Ja.
Das ist schon guter Käse.
Ja, finde ich auch.
Ja, finde ich gut. Und ach, also ich finde ja schon so, ich liebe eben auch türkischen Käse. Wobei.
Kannst du uns da so 1-2 Sorten vorstellen?
Jetzt weiß ich gerade schon wieder nicht richtig, wie das heißt. Es gibt so einen Käsezopf, da gibt es auch kein so ein richtiges Wort. Das ist eben eigentlich ja erstmal nur eine Salzlake. So vom Aussehen her wie so ein fester Mozzarella.
Ja.
Vom Geschmack her aber viel fester und einfach nur salzig. So, ne? Und das finde ich manchmal gut, weil das ist dann so ein Brett, was alles wegknallt. Ja.
Gut.
Aber sonst gern Gruyère.
Gruyère. Pizza oder Döner?
Pizza.
So, dann lass uns jetzt kurz über den für dich perfekten Belag sprechen. Eine Pizza. Du bist wahrscheinlich, bist du so ein Purist, der sagt, ach, Margherita?
Ja, meinetwegen. Wenn es gut ist, also eine lange Zeit habe ich in Umbrien, habe ich Songs geschrieben und die auch aufgenommen.
Ich habe eine lange Zeit in Umbrien Songs geschrieben und ich habe auch mal in Tokio gelebt. Und in Istanbul auch, ein 1/2 Jahr.
Ja, ist ja in Ordnung.
falls Sie jetzt irritiert sind, ich tue so, als würde ich wie mein Gegenüber
ist
sprechen.
Ist in Ordnung? Weil ist in Ordnung, als würdest du mich jetzt da, als hätte ich das jetzt extra
beschrieben. Ich habe mal in Umbrien Texte geschrieben.
Mann, ja, ich war da irgendwie anderthalb Monate, weil die Eltern meines Produzenten da wirklich zwei krass tolle Steinhäuser haben.
Und ich finde das wirklich toll.
Und Umbrien, denken ja mal alle, ist die hässliche Schwester der Toskana und das ist eben andersrum. Nein. So wunderschön und nicht so überlaufen.
Und ich freue mich für dich und ich wollte mich auch nicht lustig machen, sondern aus mir spricht so ein bisschen der Neid eines Menschen, der noch nie in Umbrien oder Tokio gelebt hat.
Ja? Ich habe da ja auch nie gelebt, sondern ich bin dann doch da auch dann zu Besuch. Ich habe jetzt ja nicht 2 Jahre in Umbrien irgendwie Olivenhaine gepflegt. Aber man muss schon sagen, das, was ich da gegessen habe, ist eben die absolute Pizza.
Ja, okay.
Wir sind da angekommen. Mein Produzent hat mich abgeholt auf so einem kleinen Bahnhof und dann hat er gesagt, okay, komm, ich zeig dir jetzt mal, das hast du noch nie so gegessen. Oh Gott. Und dann sind wir da hingefahren und dann gab's das nicht, weil es gab eine Demonstration vor dem Laden. Es war ein ganz, ganz kleiner Laden. Und das ganze Dorf war da. Und die haben original demonstriert und haben keinen reingelassen. Weißt du auch warum?
Nein.
Weil das Teigrezept verändert wurde.
Nein.
Von dem nächsten der Generation, der gerade den Laden übernommen hat. Der hat irgendwas am Teig geändert. Und dann haben die das boykottiert.
Oh, wie lustig. Das ist ein Film eigentlich, ja, den du da jetzt
gerade. Das ist aber kein Witz. Das war wirklich so. Und deswegen konnten wir an dem Wochenende keine Pizza essen. Aber dann am Montag. Und,
oh Gott.
Ey, ganz ehrlich, ich habe sowas echt noch nie in meinem ganzen Leben
gesehen. Obwohl das Rezept verändert
wurde? Nee, der hat es dann wieder rückgängig gemacht, sonst hätten die Bude komplett auseinandergenommen. Mhm. Die haben da den Steinofen seit wirklich 10 Jahren unentwegt einfach, hat der Flammen,
ja,
damit es irgendwie gleich warm bleibt. So Experten. Genau, und da war es jetzt dann schon so ein bisschen angetrüffelt.
Mhm.
Eine gute scharfe Salami.
Ja.
Ziehe ich mir dann wirklich rein.
Ja, ja.
Genau, ein bisschen Mozzarella und einfach eine gute Tomate. Ja, fertig. Das war's.
Ich verstehe den Mozzarella nicht so richtig auf der Pizza. Mhm. Ich weiß, dass er dazu gehört. Ich weiß. Aber ich finde, dass es andere Käse gibt, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie, also die von der Konsistenz ist mir in komischerweise, das ist Geschmackssache, ein Emmentaler lieber und von der Crunchiness, jetzt bin ich auch schon so ein paar Brösel Parmesan, die manchmal Parmesan reichen, um das Ganze so ein bisschen, das Tollste am Käse ist ja manchmal der leicht angebrannte Käse.
Ja.
Und das ist so, und da ist der Mozzarella halt ein bisschen wie die Ostsee. Die
ist
Ostsee
eine Lusche.
Ist okay, es ist eine Lusche, bisschen eine Lusche, ist einfach so. Aber gut, auch vielleicht um das Saure der Tomaten manchmal. Also ich finde, das Sugo ist manchmal, ich bin nicht so ein Freund des Sauren. Und dann braucht man so eine Lusche, die ein bisschen so sagt, oh hier, ich nehme jetzt einen Teil auf mich. So. Und dann ist das dein Mozzarella.
Ja, aber wenn der dann gut ist natürlich, dann hat der nochmal so eine andere Creme.
Und dann noch frisches Basilikum und dann ist gut. Ja, dann ist man natürlich im Himmel. Das ist toll. Und dann noch Teig, den man hört, der so knusprig ist, dass man ihn hört beim Reinbeißen. Super. Nicht so dick.
Aber wie oft hast du schon in deinem Leben, dass du da gesessen hast und dann so gedacht hast, beim ersten Bissen, okay, das hier ist jetzt gerade mal echt besonders und jetzt esse ich auch nicht so schnell wie sonst, sondern ich habe jetzt gerade verstanden, worum es hier geht.
Ich finde, dass da der erste Bissen kein guter Berater ist, weil der erste Bissen ist manchmal recht kritiklos, weil man Hunger hatte und wartet und weil es dann sowieso erstmal gut schmeckt. Interessant, finde ich, wird es, wenn du das beim 6. oder 7. Bissen immer noch denkst und merkst, wow, was passiert denn hier gerade? Das gibt's ja gar nicht. So, wenn alles funkt, wenn so eine Lichtorgel angeht in deinem Kopf und du weißt, jetzt wirst du gerade, ich will nicht sagen Zeuge, aber doch, bist gerade Teilnehmer eines ganz besonderen Prozesses.
Bei mir ist es dann nämlich wirklich so, dass ich dann so ehrfürchtiger esse. Also wenn es irgendwie besonders heftig ist, dann merke ich eben, weil ich sonst, glaube ich, wirklich so ein Schnellesser bin. Bam, 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 bam. Und ich finde es auch bei tollen Sachen manchmal gut, das dann eben zu vermischen. Aber ich muss das dann nicht so langsam essen. Nur dann, wenn es besonders heftig ist, merke ich das, dass ich da so anfange zu zu schlendern, sagen wir mal.
Es ist wirklich wie ein guter Song dann. Und da ist wieder so eine Parallele, dass man, finde ich, dass man das spürt, dass da gerade was ganz Besonderes ist und man sich da etwas anders drauf einlässt. Also, es ist ja so schade, dass man, beim Riechen geht es noch weniger, aber beim Schmecken kann man auch nur versuchen, sich da so ranzutasten und so Geschmackserlebnisse zu vergleichen. Da haben wir eigentlich ein ganz gutes Vokabular. Beim Riechen ist es weniger.
Ja, ne? Stimmt.
Das ist schade. Dass man sich da nicht so richtig austauschen kann. Aber so nah dran wie möglich. Kannst du auch, wenn du das als Kind schon, so oft in Küchen gestanden hast, kannst du auch diese richtig so.
Ja.
Oh, du kannst so schneiden. Ich versuche das immer wieder. Ja.
Ich habe früher, kennst du die Weinerei?
Ja.
Ja. da war ich einer der ersten Köche und ich glaube sogar der erste.
Ui.
Und genau, das war eben mit meinem Freund Thomas damals, haben wir, glaube ich, wirklich das vegane Feld hier eröffnet.
Hallo.
Das war damals offenbar so, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, das ist ein Euro für ein Glas, ein Euro für einen Teller. Dann konntest du so viel trinken und essen, wie du möchtest und am Ende bezahlst du das, was es dir wert ist. Und ich erinnere mich noch, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Da war ich so 20 oder so, 21. Mhm. Dass wir da auf jeden Fall mit Koriander rum experimentiert haben. Mhm. Und da war das noch nicht so ein großes Ding. Mhm. Und super viele haben sich eben beschwert, dass es wahnsinnig nach Spüli schmeckt.
Ja, man muss sich dran gewöhnen.
Genau. Und da habe ich eben so viel gehackt und geschnitten, weil das natürlich immer Riesenportionen waren. Und da habe ich irgendwie beim Karottenschneiden, habe ich den Trick verstanden, wie man das schnell macht.
Aha, das kannst du mir beibringen gleich, ja?
Kann ich dir beibringen.
Kannst mir einfach zeigen, wie ich es üben muss, das reicht ja.
Das ist kein Problem.
Okay, finde ich super. Das finde ich wirklich gut. Das wollte ich immer. Ich habe das Gefühl,
ja. Fing ab.
Brokkoli oder Blumenkohl? Ja.
Boah, ey.
Ja,
ich nehme Brokkoli. Wobei, ich finde Blumenkohl auch manchmal wirklich gut. Nee, ich nehme Blumenkohl.
Gut.
Brokkoli irgendwie zu oft auch schon. Lang nicht mehr Blumenkohl gegessen.
Gut, okay. Und bei Eis, Frucht oder Schoko? Frucht.
Ich finde eben auch da den Mix gut, Frucht und Schoko.
Echt?
Also ich finde Zitroneneis mit Schokoladeneis super.
Oh Gott, wie geht das?
Naja, einfach, wenn man das vermischt, dass das gut ist.
Ah, das ist so, da habe ich sofort Speichelfluss.
Ist so, ne? Ja. Wegen Zitrone?
Ja, die Mischung. Es gibt das, auch da gibt es nur, das ist wie beim Reggae, entweder oder. Also es gibt zum Beispiel Leute, die es auch nicht verstehen können, so Schoko-Erdbeeren. Also wie kann man Frucht und dieses Saure mit Schokolade, okay, bei Jogurette geht es, aber das hat, glaube ich, auch nichts mit Frucht zu tun.
Ist es so?
Interessant, ne? Das sind natürlich,
aber findest also du
nur
nicht,
das ist nur Geschmackssache.
Aber findest du nicht diese Stäbchen jetzt, so eine Weintraube mit Schokolade und außen in kalt?
Nein.
Kennst du das nicht?
Ja,
magst du das nicht?
Kenn ich, nein. Komischerweise nicht. Aber ich weiß, es gibt ganz viele Fans. Also insofern, es ist völlig legitim. Ich wollte einfach nur ein bisschen Stimmung durch meine Reaktion
aber
hier reinbringen.
So entweder oder, dann nehme ich auf jeden Fall das Zitroneneis lieber als das Schokoeis.
Okay. Und lieber Waffel oder Becher?
Dann nehme ich eigentlich lieber den Becher, den nimmt man ja irgendwie nicht mehr. Mhm. Weil das einfach.
Aber den Becher nimmt man doch eigentlich nur, wenn man mehrere Kugeln nimmt, oder?
Ja, aber ich finde Becher eigentlich besser, aber natürlich schmeißt man den dann weg, deswegen nehme ich jetzt eine Waffel eben.
Und die selbstgebackenen Waffeln sowieso, lecker.
Ja, aber ich weiß nicht. Nee. Wobei, jetzt hast du mich. Wegen Crunchy.
Stimmt.
Ich eigentlich, bei Eis habe ich das nicht.
Stimmt, ja. Croissant oder Laugenstange?
Boah, das kommt jetzt wirklich drauf an. Ich habe schon so gute Croissants gegessen und so ekelhafte Croissants. Und ich finde es bei Croissants egal, so das kann man sich dann so wegballern. Bei Laugengebäck finde ich es richtig wichtig, dass es gut ist.
Ja, das stimmt.
Und dann würde ich mich immer für das Laugengebäck entscheiden.
Wobei bei Laugengebäck, es gibt ja oft in Bahnhöfen diese Backketten.
Ja.
Und da schmeckt, das ist bestimmt keine High Quality. Und trotzdem schmeckt da dieses fettige, mehrlagige, dreieckige Laugen komisch.
Ach, das Ding.
Oh, die schmecken
ja
schon
die
ziemlich
sind ganz
gut.
Geil. Ja.
Du weißt halt, auf so einer inneren, wenn es Kalorien gibt, dann ist die innere, also ich zähle keine Kalorien, aber du weißt, während du das isst, schon 1500. 2500, 5500, aber es ist so lecker.
Ja, die gibt's ja auch mit Käse noch überbacken.
Genau, auch noch.
Now we're talking. Einen schönen billigen. Aber ja, doch, stimmt. Ich finde alles, was mit Käse überbacken ist, auch an Bahnhöfen super geil.
Absolut.
Ja, ja.
Total. Und auch der Geruch. Da geht beides Hand in Hand, möchte ich sagen. Wenn es zwei Lebensmittel gäbe, von denen du dich ausschließlich ernähren müsstest, was wäre das?
Uff. Oh. Oktopus und Haribo.
Nein.
Das ist ja so schlau. Wenn ich dann vor der Glotze liege, kann er mir immer die Haribo holen mit seinen ganzen Armen. Und wenn, irgendwann esse ich ihn. Kann man den nicht auch portioniert essen?
Oh Gott.
Nee, warte mal, jetzt ganz kurz mal. Okay, ja, das Survival Kit, dann würde ich, glaube ich würde Zucchini und Reis nehmen.
Ach, come on. So antworten buddhistische Mönche.
Ja, aber ich bin auch so ein bisschen buddhistischer Mönch. Ich will auch keinem was wegessen. Das ist in Ordnung. Das reicht mir.
Das ist die Antwort?
Ey.
Ich glaube,
mein Leben,
kein Wort.
Mein Leben,
sorry,
ist ein Dschungelcamp.
Nein, gerade sprechen wir über fettiges, ungesundes, geiles Laugenbahnhofsding und dann sagst du, Zucchini und Reis. Ich möchte niemandem etwas wegessen.
Aber es bringt mir auch überhaupt nichts, wenn ich jetzt in so eine halbgeile, überbackene Laugenstange mir jeden Tag reinballern muss. Unentwegt.
Wir reden ja nicht von den gesundheitlichen Konsequenzen. Das ist wirklich eine reine Fantasienummer. So Genuss, Lust, auch meinetwegen ungesund. Also gut, wenn du bei der Antwort bleibst, toll.
Nee, okay, sorry. Dann nehme ich, ich nehme Creme Brûlée und Lasagne.
So. No, we're talking.
Aber ja,
okay. Aber Creme Brûlée mit sehr viel Oberfläche natürlich.
Genau, da mit damit großen man ständig Bunsenbrenner.
Ja, genau. Ganz große, ganz große, wie so eine, ja, wie so ein Ofenblech, das dann sozusagen, damit man ganz viel Oberfläche hat.
So als könnte Katharina Witt obendrauf noch eine Pirouette drehen. So dick muss das Eis schon sein.
Oh wow, lecker. Gut, wenn wir einen Abschiedsschlenker machen, also ich versuche jetzt hier einen tollen Bogen zu kriegen, um aus diesem Gespräch, das für mein Empfinden noch stundenlang weitergehen könnte. Aber wir gehen jetzt mal imaginär ein letztes Mal durch deine Küche, die sich bald verändern wird. Wir machen das Licht nochmal aus, nochmal kurz an und ich frage dich, gibt es hier in dieser Küche irgendeinen Gegenstand, irgendeine Maschine, die völlig überflüssig ist, die nie hätte angeschafft werden müssen?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Also da waren wir vorhin schon und das ist diese
Kaffeemaschine.
Diese Sylvie Mais eben auch, so eine sowas ähnliches. Das ist eine ganz große Kaffeemaschine, die ich einfach nicht benötige. Mm. Genau. Und sonst habe ich nichts.
Und sie wird aber auch von deiner Frau nicht genutzt?
Nee, überhaupt
nicht.
Die trinkt keinen Kaffee.
Ach.
Trinkt keinen Kaffee.
Dann und wenn du sie verkaufst?
Nee, das ist ein Geschenk.
Und wenn du sie verschenkst?
Dann, das würde ich tun. Ich nutze die eben dann, wenn Gäste kommen. Dann mache ich da den Barista mit irgendwie, weiß ich nicht, Schaumherzchen. Aber wie gesagt, das ist sehr unnötig.
Kannst du Schaumherzchen?
Nee, kann ich nicht. Hm. Würde ich lernen. Aber irgendwie, nee. Genau, und sonst, das schönste Gerät ist echt der Reiskocher. Der wird am meisten genutzt. Das finde ich gut.
Ich wollte dir auch Zucchini und Reis als Antwort nicht ausreden. Ich finde es irgendwie sehr sympathisch, dass du das gesagt hast. Ich glaube, das stimmt sogar.
Was wäre es überhaupt bei dir?
Wir haben gar nicht zurückgefragt. Musst du auch gar nicht. Wir haben gar nicht über Eier gesprochen. Nie. Wir haben die ganze Zeit nicht über Eier gesprochen.
Wir haben über das Ei in der Deutschen Bahn gesprochen.
Stimmt. Über das gekochte Ei. Stimmt. Aber ich würde gerne. Stimmt. Ich muss das alles zurücknehmen. Wo war ich vor 25 Minuten?
Es ist ja auch so viel über Essen. Man kommt ja ganz durcheinander mit diesen ganzen Zutaten. Über Gewürze haben wir auch super toll gesprochen.
Willst du noch was über Gewürze sagen?
Ich habe eben so durch diese Türkei-Connection habe ich eben irgendwann angefangen, mich mit so Pfeffer zu beschäftigen. Und ich habe eine ganz gute Pfeffersammlung. Und wenn mir die türkischen Verwandten irgendwas mitbringen, dann ist es Pfeffer. Das finde ich richtig gut.
Wie viele Pfeffer hast du und wie lautet der Plural von Pfeffer?
Das ist ein Pfeffi.
Mhm. Wie viele Pfeffi besitzt du, was denkst du?
So über 40.
40 verschiedene, ja. Pfeffi?
Mhm, das ist vor allen Dingen Chili. Verschiedene Chili
Jetzt wirklich 40 Stärken. Oder ja. Reden wir von den Körnern? Einfach durch.
Nee, wieso? Nee,
nein, wirklich 40 verschiedene Arten?
Ja, ja. In Öl eingelegt.
Was?
Ja, verschiedene Stärken. Das sind diese roten Chili.
Ach so, ja, Biber, okay. Biber, ja, ne? Okay.
Genau. Mhm. Und das finde ich gut. Ich würde jetzt gern für dich kochen. Bei mir zu Hause in der kleinen hässlichen Küche. Chili ist eine gute Sache.
Ja, wenn man die nicht vergisst, dass man sie mit den Fingern berührt hat, um sich anschließend in die Nase oder gar ins Auge zu fassen.
Stimmt, das sollte man vermeiden.
Hm. Okay, also ich, für mich warst du ein sehr interessanter, animierender, knuspriger Gesprächspartner, mit dem ich jetzt noch in ein imaginäres Dessert gehe. Also stell dir vor, wir würden jetzt am Ende unseres Essens noch, wir sind in einem Restaurant, werden jetzt gefragt oder du wirst gefragt, ob du ein Dessert haben möchtest oder eine Käseplatte und einen Kaffee oder einen Schnaps. Was auch immer. Wie beendest du dieses Essen, das bislang noch nicht stattgefunden hat?
Und zum Schluss das Dessert.
Ja, ich würde mit dir jetzt einen Schnaps trinken.
Was für einen?
Ich glaube einen Grappa. Mhm. Oder vielleicht auch, manchmal finde ich es auch echt krass, so Haselnuss-Sachen und so, finde ich auch gut.
Ja.
Sowas würden wir trinken. Kleinen Espresso würden wir auch noch dazu nehmen. Und dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach ja, aber diese Käseplatte und dann...
Dann würden wir die auch noch bestellen.
Dann würden wir die bestellen und dann...
Ich glaube, nein, weißt du, was wir sagen würden? Ich würde sagen, du, ich kann so spät keinen Espresso trinken, dann kann ich nicht schlafen und ich mag auch gar keinen Schnaps. Wir machen es am besten so, dass du die Käseplatte bestellst und ich bestelle eine doppelte Portion Creme Brûlée mit 2 Löffeln.
Gut.
Würden wir uns verständigen, oder?
Da würden
wir
uns richtig doll verständigen.
Du würdest dann wahrscheinlich verloren gehen irgendwo zwischen, ach komm, dann trinke ich jetzt auch noch einen Weißwein. Ich würde nüchtern bleiben und dich dann ins Hotel fahren.
Oh, oh, oh. Wenn ich erstmal losswitche, dann bin ich auf jeden Fall schon ganz, ganz doll. Sehr okay. Stark gekleckert.
Ja, schön. Also ich freue mich auf ein gemeinsames Essen, das wir mit gemeinsamen Freunden abhalten
da
werden.
Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Das haben wir ja abgemacht. Schon vorher genau vereinbart. Ja. Also viel Spaß und Erfolg bei dem, was jetzt noch vor dir liegt. Und bei einem deiner nächsten Berlin-Aufenthalte, weiß ich, werden wir uns wiedersehen.
Genau. Ey, ganz liebe Grüße. Vielen Dank. War sehr schön.
Ich danke auch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.